Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Heute haben wir wieder einen Gast für euch, und zwar Professor Dr. Paul Melot de Beauregard. Paul ist Partner bei der Anwaltskanzlei Jones Day und Professor an der Fernuni Hagen. Sein Spezialgebiet ist das Arbeitsrecht. Wir starten daher in die Folge mit der Frage, wie sich der Arbeitsmarkt gerade entwickelt, bevor Paul die etwas provokante These aufstellt, dass Trennungsgespräche eine Chance darstellen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute wieder einen Gast dabei, und diesmal ist es Paul de Beauregard von Jones Day, einer großen Kanzlei international. Und ich freue mich sehr, weil wir heute über arbeitsrechtliche Themen sprechen werden, von denen ich zumindest, weiß nicht, wie gut das bei Claudia ist, nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe, außer das, was vielleicht so, wie man so Laienexperten in Anführungsstrichen sagt, wenn man damit viel arbeitet. Lieber Paul, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Magst du dich einfach nur so ein bisschen vielleicht zu dem, was ich habe ja nicht so viel dazu erzählt. Ich mag es immer, wenn die Gäste sich selber vorstellen. Einfach was vorstellen und dann starten wir gleich auch schon los.
Ja, gerne sage ich zwei Sätze zu mir, denn sehr viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich mache Arbeitsrecht, seitdem ich denken kann, hätte ich fast gesagt. Also bin Rechtsanwalt, Jurist und berate Unternehmen in allen Fragen des Arbeitsrechts. Wir werden ja in die verschiedenen Randbereiche vielleicht auch noch ein bisschen vorstoßen. Heute, das tue ich seit weit über 20 Jahren und tue das immer noch sehr, sehr gerne. Natürlich ändern sich die Herausforderungen, auch hierüber werden wir gleich sprechen. Spannend ist es für mich, dass ich die Chance habe, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten. Das heißt, ich habe immer auch die Chance zu sehen, wie andere Länder es machen, wie im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr Dinge sich entwickeln. Dinge ähnlich sind wie bei uns, Herausforderungen ähnlich sind, aber eben auch andere Herausforderungen bestehen. Vielleicht auch Dinge, wo wir spezifisch gut sind in Deutschland oder auch spezifisch schlecht sind in Deutschland. Und das ist natürlich nochmal eine besondere, ein besonders interessanter Blick auf die ganze Materie.
Vielen Dank.
Ich habe gerade das Bild im Auge, wie du mit der losen Blattsammlung schon in der Wiege liegst.
Ja. Ja, vielleicht war es nicht ganz so. Ich bin zumindest nicht aus einem total juristischen Background. Ja, ich habe ein Stück weit das für mich auch gefunden, obwohl mein Vater Jurist war, aber eben nicht als Rechtsanwalt tätig. Und das ist ja doch auch eine dann nach dem zweiten Examen spezifische Tätigkeit. Ich hatte das Glück, auch im Ausland unter anderem studieren zu können, in London, habe da viele Juristen aus vielen verschiedenen Ländern kennenlernen können. Und insofern ist es am Ende des Tages eine Sache, die man sich dann auch aneignet durch die Praxis, die mir aber immer der richtige Weg war und die mir auch eben sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Übrigens ist es im Arbeitsrecht ja auch so, dass man irgendwann sehr früh in seiner Karriere die Entscheidung trifft, tritt man für die Arbeitnehmerseite oder die Arbeitgeberseite auf. Es gibt ein paar Kolleginnen und Kollegen, die schaffen beides in ihrem Berufsleben. Vor denen habe ich Hochachtung. Manchmal hat man ja auch dann sein eigenes Bild von der Wirtschaft und wie sie sein sollte. Und das führt einen dann ganz automatisch auf die eine oder andere Seite. Das heißt nicht, dass man die Kolleginnen und Kollegen der Gegenseite, wie es so schön heißt, nicht wertschätzt. Im Gegenteil, man reibt sich sehr fruchtbar häufig aneinander, indem man Dinge dann auch weiterentwickelt und für sich dann auch nochmal neu justiert. Aber es ist so, dass in diesem Rechtsbereich einfach natürlicherweise da so eine gewisse getrennte Entwicklung dann bei den Anwältinnen und Anwälten vor sich geht.
Mhm. Paul, wo wir jetzt sozusagen schon direkt reinstarten, wie würdest du denn aktuell die Situation bewerten, ne? Also wenn man so ein bisschen auf den auf die Arbeitnehmerseite guckt, dann habe ich den Eindruck, dass da eine große Unruhe ist. So, wie geht's weiter? Werden Leute eingestellt? Werde ich nicht eingestellt? Kann ich mich umorientieren? Wie bewertest du das aus Arbeitgeberseite?
Ja, also ich kann das ein Stück weit bestätigen. Es ist so, dass wir viele Jahre einen sehr arbeitnehmerfreundlichen Markt hatten. Politisch ist das immer mit dem Begriff Fachkräftemangel beschrieben worden. Also viele Unternehmen haben sich schwer getan, eigentlich in allen Branchen gute Fachkräfte zu finden. Es sind Programme angelaufen, auch gezielt aus dem Ausland Fachkräfte anzuwerben. Das hat sich ein Stück weit geändert. Und zwar ist diese Änderung eigentlich schon seit circa 2 Jahren zu beobachten. Wir hatten die Schockstarre während der Corona-Pandemie, wo Unternehmen sich mit Hilfe dieser in Deutschland sehr speziellen Kurzarbeitregelungen, Unterstützungen sozusagen in einem Status quo befunden haben. Jetzt fassen viele Unternehmen ganz grundsätzlich ihre Strukturen an, ihre Organisationen an, ihre Abläufe an, schauen sich an, was machen sie in Deutschland, was machen sie im Ausland, was machen sie überhaupt noch mit menschlicher Arbeitskraft, Stichwort KI. Und das führt im Arbeitsmarkt ganz automatisch einerseits bei den großen deutschen Industrien, also Maschinenbau, Automobilbau, Elektrotechnik, auch Chemie, zu einem starken Abbau von Arbeitskräften und auf der anderen Seite auch zu einem Shift, zu einer Verschiebung der Bedarfe hin zu anderen inhaltlichen Themen und zu anderen Industrien.
Spannend finde ich ja dabei, also ich beobachte das auch irgendwie international ein bisschen. Nun ist Meta natürlich auch in Deutschland, aber ist ja eher ein internationales Unternehmen. Ich habe ja neulich gelesen, dass Meta hat vor, sehr viele Arbeitnehmer zu entlassen. Und die sind schon dabei, also es wird noch mehr kommen. Und gleichzeitig investieren sie ja aber auch sehr viel oder viel mehr als in den letzten 2 Jahren in diesem Bereich Digitalisierung, glaube ich, sagt man eben gar nicht mehr, sondern eben alles, was mit KI zu tun hat. Und das ist ja ein Moment, wo viele Leute ja auch jetzt immer unsicherer werden, nämlich, und er will, so wie ich es gelesen habe, Mark Zuckerberg will, dass die Leute auch, die mit diesem Programm arbeiten, quasi jeder Klick, jede Bewegung irgendwie von KI beobachtet wird, sodass KI dazulernen kann. Also quasi mache ich mich auch ein Stück weit vielleicht auch obsolet in den nächsten Jahren, was KI kommt. Oder wie siehst du denn diese Entwicklung? Was beobachtest du denn, was die Arbeitgeber so sagen?
Ja, also ganz spannendes Thema. Ich würde gerne Disclaimer vorwegschicken, weil ich eingangs gesagt habe, dass ich Unternehmen berate. Ich bin parallel ein bisschen akademisch tätig im Rahmen einer Honorarprofessur und das gibt mir die Chance, sozusagen einen Schritt zurück zu tun und die Dinge etwas grundsätzlicher anzuschauen und nicht unbedingt immer dann den Interessen des jeweiligen Lagers verhaftet zu sein. Das bemühe ich mich zumindest, darum bemühe ich mich. Und so möchte ich auch heute hier sozusagen mich bemühen, einen Blick einzunehmen, der vielleicht ein Stück weit neutraler ist. Und da würde ich gerne direkt auf das einsteigen, was du gesagt hast. Es ist eine große Furcht da bei vielen Arbeitnehmern, bei Betriebsräten und entsprechend dann auch bei Gewerkschaften, die nicht unberechtigt ist, dass Schlagwort hier ist gläserne Belegschaft, nicht? Also, dass jeder Schritt, alles, was man tut, die Effektivität, die Produktivität überwacht wird. Ja, dass KI von einem lernt, hat ja immer auch den Beigeschmack, dass da ein neuer Kollege sitzt, ein digitaler Avatar, der einen obsolet machen soll. Ja, das heißt also, im Grunde ist es ein ständiges Sägen an dem Ast, auf dem ich sitze. So muss man sich das mal vorstellen. Und eine Arbeitnehmerin, die sozusagen ihr ganzes Know-how aus 10, 20, 30 Jahren in einem Unternehmen, in einer Branche jetzt in ein Gerät füttert, in eine Software füttert, mit dem Ziel, dass der Arbeitgeber dann ein paar Monate später kommt und sagt, so, jetzt hat die Software ausgelernt, jetzt kannst du gehen, das ist unbefriedigend. Ja, das hat dann auch was zu tun, und jetzt verlassen wir vielleicht so ein bisschen das juristische Terrain, mit Wertschätzung. Ja, und zwar ist es gar nicht dem Arbeitgeber vorzuwerfen, dass er hier seine Arbeitnehmerin in dem Beispiel sozusagen nicht wertschätzen möchte, sondern er folgt natürlich ganz klar der Prämisse, seine Abläufe zu optimieren, in einer größeren Einheit gegebenenfalls dann auch den Shareholder Value zu fördern, also das, was die Aktionäre ja wollen, dass entsprechend rational vorgegangen wird. das umzusetzen. Das ist ja die Pflicht des Vorstands oder der Geschäftsführung. Aber aus Sicht dieser Arbeitnehmerin ist es natürlich ja der Untergang in Dosen. Ja, so. Und da ist es eine Herausforderung auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen für die Arbeitnehmer, auf die füttern sozusagen, auf der Ebene, sich da auch weiterzubilden, ein Stück weit auch zu schauen, wo ist mein Mehrwert, Schritt zu halten mit der Umgebung drumherum. Bei den Führungskräften die Wertschätzung nicht auf der Strecke zu lassen, zu erklären, reden. Ja, 90% aller Konflikte müssten nicht passieren im Arbeitsleben, wenn die Kommunikation stimmen würde. Und dann schließlich der Geschäftsführung oder des Vorstands eines Unternehmens die Dinge in den großen Linien so zu implementieren, dass alle mitgenommen werden. Ja, ist ein abgegriffener Begriff, aber es hilft nichts. Solange wir noch mit Menschen arbeiten, müssen diese mitgenommen werden. Ja, wir haben keine, wie soll ich sagen, Top-Down-Planwirtschaft, so funktioniert es nicht und so wird es auch hoffentlich nicht funktionieren in absehbarer Zeit.
Paul, du hast das jetzt so ein bisschen düster gezeichnet. Ich frage mich, ist es so düster? Weil mich beruhigt es eigentlich, weil ich halt denke, wir haben Fachkräftemangel, demografischer Wandel. Das heißt, wir haben weniger Arbeitnehmende. Ist doch super, wenn wir das mit KI ersetzen.
Nein, es soll nicht düster sein, sondern es ist ein düsterer Aspekt. Es gibt aber genauso sehr positive Aspekte. Dazu ist das Ganze zu komplex. Ich würde die Diskussion um KI im Arbeitsleben nicht verengen wollen auf das ist gut oder schlecht, sondern es kommt immer darauf an, welchen Aspekt man sieht. Ganz klar ist, dass wir durch KI oder mit Hilfe von KI viele repetitive oder einfach unangenehme Tätigkeiten ersetzen können. Wir können sogar so weit gehen, physisch anstrengende, verschleißende Tätigkeiten zu ersetzen. Denken wir mal beispielsweise an die Forschung an Pflegerobotern. Ja, dolle Geschichten, wo Menschen sicherlich in absehbarer Zeit sehr dankbar sein werden, wenn gewisse Tätigkeiten nicht mehr oder nur noch unterstützt durch solche Roboter passieren. Da sind viele Vorteile drin, die müssen wir auch nutzen. Da gibt es auch gar keine Alternative zu. Es macht gar keinen Sinn zu sagen, deswegen lassen wir KI, weil vielleicht ein Arbeitsplatz wegfallen könnte. Ja, wir sind aufgefordert, eben neue Bereiche zu suchen, wo Menschen mit KI, neben KI, in Zusammenarbeit mit KI arbeiten können. Was sozusagen etwas Sorge macht, ist die Überlegung, dass es eine arbeitsfreie Zukunft geben könnte. Jetzt sagen viele Menschen, nein, das ist doch genau das, wo wir hinwollen. Ja, wir leben im Paradies und uns fallen die Äpfel auf dem Rücken liegend in den Mund. Und die KI macht die Arbeit. Aber Strom kommt nun mal nicht aus der Steckdose und das Geld nicht von der Bank. Das heißt, irgendwo muss der Mensch seinen Platz haben in dem Ganzen. Und da können wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Auch da sind wir wieder weit weg von allem Juristischen, was Sinnstiftung, was Struktur von Gesellschaften angeht, auch von individuellen Lebensentwürfen. Das sollte vielleicht nicht das Ziel sein, die menschliche Arbeitskraft zu ersetzen, sondern sie sinnvoll in diesen neuen Prozess anzudocken. Das ist die Herausforderung, die Unternehmen haben.
Vielen Dank. Ich habe dazu eine Frage, weil wir sehen das. Ich sehe das eigentlich auch aktuell sehr viel, dass ganz viele Unternehmen Menschen auch entlassen müssen. Es ist ja nicht immer nur so ein Wollen, ja, ich will dich entlassen, sondern so manches Mal geht's eben auch einfach nicht anders. Dennoch gibt's ja schon einige Punkte, die ich sehe, die dort leider nicht richtig gut laufen, ja. Onboarding, da wird mittlerweile ein bisschen mehr fast Beachtung geschenkt, was ich gut finde, weil das Onboarding gehört natürlich auch dazu, wenn ich Mitarbeiter aufnehme, dass sie sich wohlfühlen gleich und aufgenommen und gut integriert im Team. Gleichzeitig merke ich dieses, nennen wir es Outplacement oder Entlassen oder was auch immer, manchmal so ein bisschen unter die Rädern gerät und die Menschen sich auf einmal ganz anders verhalten, als sie es sonst üblich verhalten haben. Was sind so deine Erfahrungen und was magst du vielleicht mitgeben allen, die zuhören und vielleicht so in so einer Situation stecken, auf beiden Seiten?
Ja, also wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Zügel etwas anziehen im Arbeitsleben. Das sollte aber die Grundsätze nicht vergessen lassen, dass eine konstante Struktur in Belegschaften nicht nur sehr hilfreich ist und die Produktivität steigert, sondern auch die Kosten senkt. Ja? Anders ausgedrückt, je zufriedener meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, umso länger bleiben sie an Bord, umso weniger Friktionen habe ich als Unternehmen, umso konstanter kann ich mich anderen Themen widmen. Ja? Dazu gehört aber nicht, nie jemanden irgendwie zu entlassen, sich nie zu trennen. Auch können Mitarbeiter von sich aus kündigen oder gehen. Das heißt, wenn ich sozusagen es ernst nehme, dass ich eine Unternehmenskultur habe, die integriert, die auf Gegenseitigkeit, auf Teamplay setzt, muss ich zwangsläufig auch eine Trennungskultur haben und integrieren in meine Gesamtkultur, wenn man so möchte. Ja? Das Erschütternde ist, dass man selbst im Jahr 2026 noch sieht, dass manche Führungskräfte da stehen wie der sprichwörtliche Ochs vom Berg. Und das ist eigentlich nicht nötig. Es mag in den Ohren vieler komisch klingen, aber Trennungsgespräche sind eine echte Chance. Und das ist keine Plattitüde. Ja? Mal abgesehen, dass es für die einzelnen Personen, Schicksale gibt es in vielfältiger Hinsicht, aber für die einzelnen Personen durchaus positiv sein kann, vielleicht den entscheidenden Tritt einmal zu bekommen. Ich habe in vielen Fällen es festgestellt, dass Menschen ein Jahr nach ihrem Ausscheiden beim alten Arbeitgeber sagen, hätte ich diese Trennung nicht durchlaufen, dann wäre ich heute gar nicht bei einem anderen Arbeitgeber, bei einem neuen Arbeitgeber da, wo ich heute bin oder in einer Selbstständigkeit oder in einer anderen Form. Ja, oder in meiner familiären Struktur, dass man Aufgaben plötzlich neu verteilt hat. Auf jeden Fall ist eine Trennung nicht notwendigerweise immer der Fall ins Nirgendwo. Da ist mir auch von Arbeitnehmerseite, also sprich vor allen Dingen von Gewerkschaftsseiten, die Diskussion immer etwas einseitig. Ja, Trennung ist das manifestierte Böse und danach fällt der Mensch in den Abgrund. Ich verstehe den Gedanken dahinter, dass man natürlich sich erstmal für die soziale Besitzstandwahrung einsetzen möchte. Aber Trennungskultur ist eben mehr als das. Und dieser Begriff, Sanas, wie du ihn genannt hast, mit Outplacement, der sagt das eigentlich ganz schön. Ja, es ist eine Chance dahinter. Wie gesagt, nicht in allen Fällen. Und es gibt da auch furchtbare Schicksalsschläge. Es gibt allerdings im deutschen Recht auch fast mehr als in allen anderen Rechtsordnungen Möglichkeiten, das sozial abzufedern. Das muss man auch mal ganz offen sagen. Es gibt staatliche Mittel dazu, Agentur für Arbeit hält Programme bereit. Insofern, Trennungskultur ist Führungsaufgabe und da sehe ich nach wie vor eigentlich Nachholbedarf und auch eine dauerhafte Aufgabe der Unternehmen, das zu beachten.
Also Paul, das klingt ja fast für einige wahrscheinlich provokativ. Ne? Also Trennungsgespräch kann eine Chance sein. Kannst du noch mal ein bisschen eintauchen, was für dich ein gutes Trennungsgespräch ausmacht? Ne? Weil ich kenne auch viele Führungskräfte, die das einfach super unangenehm finden. Und ich kenne auch einige, die nicht rein Wein einschenken. Ja, also die sagen, ich will den schützen, ich will hier im Guten gehen und einen Blumenstrauß im Grunde sich überlegen, warum der Kollege oder die Kollegin jetzt gehen soll, aber nicht wirklich die Wahrheit sagen. Also was macht ein gutes Trennungsgespräch aus?
Ja, fangen wir mit diesem ganz wichtigen Punkt an, die Wahrheit sagen. Vielfach ist bei den Führungskräften die Wahrheit gar nicht so klar, weil auch diesen reiner Wein eingeschenkt werden muss. Und das setzt wiederum auf oberster Ebene eine klare Entscheidungslage voraus. Ein Hin und Her und mach mal und guck mal, ob der nicht gehen will und so, das bringt auch einer Führungskraft dann nicht, vor allem nicht im mittleren Management, bringt ihr nicht die Sicherheit, die sie dann in dem Gespräch braucht. Also, klare Entscheidungslage und daraus folgen klare Kommunikation. Das ist eine zwangsläufige Abfolge. So, und klare Kommunikation, ja, Transparenz. Meine Erfahrung ist, dass da, wo nicht vollständig das Bild, was für die Person, die diese Nachricht empfängt, wichtig ist, wo dieses Bild nicht vollständig gezeigt wird, dass die Lücken dann in diesem Bild immer schwarz ausgemalt werden, ja, negativ gefüllt werden, dass Ängste entstehen, wo im Zweifelsfall diese Ängste gar nicht angebracht wären oder dann gemeinsam angegangen werden können. Ja, eine Person, die nicht genau weiß, wie lange dauert's denn noch, was muss ich machen, die geht in die innere Emigration, von dieser Person kann man auch nicht mehr erwarten, dass sie jeden Morgen fröhlich zur Arbeit kommt und überdurchschnittliche Leistung bringt. Das heißt also, diese, ich nenne es jetzt mal Leidenszeiten, verkürzen, klaren Zeitplan auch vorgeben und dann nach vorne gucken, ja, Chancen aufzeigen, gemeinsam Optionen entwickeln. Ja, es ist zum Beispiel etwas, wenn jemand seit 10 Jahren, 15 Jahren beim Unternehmen ist, der wird sich schwer tun, jetzt einen Lebenslauf aus der Tasche zu schütteln. Der wird sich auch schwer tun, wenn er damit nicht gerechnet hat, zu überlegen, wo seine Fähigkeiten und seine Erfahrung sonst gebraucht werden können. Ja, das heißt also auch, sich auf den Markt wieder einzulassen, auch wieder zu überlegen, was das eigene Fähigkeitsportfolio ist, auf welche Möglichkeiten bestehen. Das ist ja ein Prozess. Und den kann man als Führungskraft nicht ersetzen, aber man kann ihn begleiten. Und man muss ihn auch begleiten, damit sich hier dann auch nicht über diese Person hinaus ein Flurfunk entwickelt, eine schlechte Stimmungslage entwickelt, Ängste sich entwickeln, die im Zweifelsfall völlig unberechtigt sind, weil eine in sich abgeschlossene Maßnahme besteht. Und wenn wir das Ganze jetzt in einer größeren Dimension denken, also ich denke jetzt an Vorgänge wie Massenentlassung oder Schließung ganzer Standorte oder ganzer Abteilungen zumindest, dann geht diese Kommunikation natürlich im Zweifelsfall mit und über den Betriebsrat. Ja, dann habe ich als Unternehmen die große Chance, auch das würde ich sehr positiv wenden wollen, die große Chance, mit Hilfe meines Betriebsrats Multiplikatoren in der Kommunikation einzusetzen, gleichzeitig aber auch Sounding einzuholen, also in beide Richtungen diese Kommunikation auch zu betreiben, um dann gemeinsam zu überlegen, was der beste Weg für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist.
Nun kenne ich die Beratungsseite, die das seit Jahren irgendwie so kultiviert, dieses Up, also man spricht nicht so gerne darüber, aber dieses Up-or-Out-Prinzip, das was zumindest bei den großen Beratungen auf jeden Fall immer noch da ist. Und ich weiß, früher, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, das ist ja ein grässliches System, weil du kannst ja entweder nur rauf oder raus. Und wenn ich das aber heute nochmal differenzierter betrachte, denke ich, die großen Beratungen machen es aber doch ganz gut in diesem Falle. Nämlich, die haben einen sogenannten Career Center, Coaching Center im Hintergrund. Für alle die eben nicht weiterkommen, gibt es diese Möglichkeit, sie zu begleiten. Insbesondere verbleiben sie in diesem Alumni-System der Beratungen. Das heißt, sie finden dort auch weitergehende Jobs, die zu ihren Talenten und Stärken passen könnten. Das heißt, die unterstützen auch die Leute teilweise sogar bis in den Job hinein. Und was hältst du denn von diesem Prinzip, wenn, ich weiß, in anderen Unternehmen war das bisher vielleicht, weil es uns allen noch zu gut ging, nicht so üblich. Aber was hältst du denn von diesem Prinzip der Beratungen? Müsste dir ja wahrscheinlich auch bekannt sein.
Ja, das ist mir sehr bekannt. die erfolgreichsten Lösungen sind eigentlich immer Win-Win-Lösungen, die also beiden Seiten was bringen. Ja, und jetzt ist dieses ganz klassische Up or Out, was ja in den 90er Jahren und Anfang der 2000er wirklich alternativlos war, vielleicht doch an vielen Stellen etwas aufgeweicht, sei es gezwungenermaßen, wenn wir also an Sabbaticals, an großzügigere Elternzeitregelungen, an diesen Lifetime Circle denken sozusagen, auf dem eben verschiedene Stationen auch denkbar sind. Auf der anderen Seite durch gestiegene Teilzeitberechtigungen, auch Befristungsmöglichkeiten und so weiter, ist das Arbeitsleben auch in den Beratungsgesellschaften bunter geworden. Ja, zumal auch das Aufgabenspektrum mehr aufgefächert ist. Also es gibt jetzt auf Research-Seite, es gibt auf Business-Development-Seite, es gibt projektbezogene Arbeit, Make or Buy, also wo kaufe ich jemanden zu, wo möchte ich mein Team noch zeitlich befristet verstärken. Das sind alles Gedanken, die stärker einfließen. Und meine Teil meiner Beratung ist natürlich auch, mit den Unternehmen mich zusammen hinzusetzen und zu überlegen, was passt denn hier für euch? Ja, es ist ja immer so, dass das Out, wenn es kein Up ist, auch mit einem Abfluss an Know-how, an bewährter Arbeitskraft typischerweise eben auch ganz klar berechenbar ist. Was fällt uns denn dann an Umsatz weg? Und da gibt es immer mehr Lösungen. Eine Lösung kommt jetzt gar nicht aus dem Beratungsgeschäft. Ich würde die aber gerne bringen, weil sie mir besonders gut gefällt, aus dem Bereich der Chemieindustrie, ein großes Chemieunternehmen hier im Rheinland. Die haben sich mal überlegt, wir haben mittlerweile tariflich also großzügigste Vorruhestandsregelungen. Die Menschen können also mit wenig Abschlag sehr früh schon in Rente gehen. Gerade in der Chemieindustrie dauert es aber manchmal viele Jahre, bis man das Know-how aufgebaut hat. Und das sind sehr wertvolle Wissensträger, die uns dann verloren gehen. Was machen wir denn da? Und vielfach hat man dann ganz revolutionär mal mit den Leuten gesprochen, was die eigentlich wollen. Und die sagten ja, Mensch, so ganz aufhören will ich vielleicht auch nicht. Also ich muss jetzt hier nicht meine 6-Tage-Woche und Schichtarbeit machen, aber gerne würde ich noch ein bisschen das von dem Wissen, was ich habe, weitergeben und ehrlich gesagt dann auch eine gute Mark oder einen guten Euro verdienen. Und die haben dann eine, man könnte es Rentnergesellschaft nennen, aber das ist es eigentlich gar nicht, sondern es ist eigentlich eine Alumni-Gesellschaft, bei der sich diese Menschen dann melden können und können frei entscheiden, ob sie einen Tag, 2 Tage die Woche oder 3 Tage im Monat oder was arbeiten wollen und werden dann vor allen Dingen in der internen Ausbildung eingesetzt oder in der Forschung, um ihr Wissen da noch gewinnbringend weiterzugeben. Und zwar gewinnbringend für beide Seiten. Win-win. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Bei dem Up or Out ist es ja manchmal auch so, dass zum Beispiel durch familiäre Veränderungen jemand auch sagt, Mensch, so ganz drauf verzichten will ich nicht, aber dieses Berufsbild der Beratung, das passt nicht mehr so in mein Leben hinein. 5 Tage die Woche im Hotel oder sagen wir auch die späten Nachtstunden oder dergleichen. Trotzdem würde ich aber gerne zur Verfügung stehen. Es ist immer ein Paket. Natürlich wird es auch mit starken Gehaltseinbußen einhergehen. Aber ich habe dann nicht nur die Chance, dass ich da auch noch gebraucht werde, mich gebraucht fühle. Ich bin auch in Kommunikation mit Menschen, die mir nochmal was anderes geben, mich nochmal über den sonstigen alltäglichen Austausch hinausheben oder mir was Zusätzliches bieten. Also das ist auch eine dieser Win-Win-Situationen, wo ich sagen würde, da sind wir heute eigentlich sehr viel weiter. Und ich sehe das auch im Zuge des vermehrten Einsatzes von KI als Dinge, die wir auch weiterentwickeln müssen noch. Und wo sicherlich noch das ein oder andere ins Haus steht, was wir an neuen Möglichkeiten sehen, wir sind ja mittlerweile schon ganz weit weg von Lebensarbeit, ja, von dritter Generation bei ThyssenKrupp oder sowas, ja, wo man also noch im Betriebsclub kegelt am Tag vor der eigenen Beerdigung. Also das waren schöne Zeiten, aber auch andere Zeiten können schön sein. Und insofern sollten wir da vielleicht nicht zu sehr an diesem Berufsbild auch hängen.
Paul, du hast mir jetzt schon so ein bisschen Stichwort gegeben. Ich würde gerne mal das Thema Aktivrente aufgreifen, weil das ist ja also A, sehr aktuell, ist ja gerade erst verabschiedet worden. Dann frage ich mich aber, wie relevant ist es eigentlich für Arbeitgeber, weil der Markt ist ja eher so, dass Ü50 wirst du sowieso sehr schwer eingestellt. Und die zweite Frage ist, wie attraktiv ist es eigentlich für mich als Arbeitgeber, jemanden in der Aktivrente einzustellen, weil die Vorteile liegen ja auf Arbeitnehmerseite, aber auf Arbeitgeberseite eigentlich nicht. Und die Frage ist, da habe ich neulich mit einem Kunden drüber diskutiert, wie ist das eigentlich mit Kündigungsrechten? Na, weil jemand ist dann vielleicht doch 67, die Leistung nimmt langsam ab. Wie gehe ich denn damit um?
Also was wir standardmäßig häufig machen einfach ist die Befristung im Arbeitsvertrag aufs Renteneintrittsalter, dass man einfach einen natürlichen Cut hat. Jetzt sehen wir aber gerade im Umfeld von Beratungsunternehmen oder überhaupt, sagen wir mal, Schreibtischtätigkeiten, dass Menschen physisch weiter auch nicht nur belastbar sind, sondern auch gegebenenfalls noch belastet sein wollen. Ja? Und es ist ja auch aufgrund unterschiedlicher körperlicher, geistiger, planungsmäßiger Lebensumstände sehr unterschiedlich, was Menschen zum Eintritt in die Rente eigentlich wollen. Und ich sehe schon, dass vermehrt von dieser vom Gesetzgeber eingeführten Möglichkeit der Befristung eines Arbeitsverhältnisses nach Renteneintritt Gebrauch machen. Ja, dass also als allererstes immer reduziert wird, dass man sagt, 3 Tage die Woche, geht das? Braucht ihr das? Wollt ihr das haben? Bis ihr jemanden Neuen gefunden habt vielleicht, dann müsst ihr nicht direkt so schnell suchen. Oder ich kann auch jemanden einarbeiten. Und dann wird auf dieser Basis nochmal ein Jahr oder nochmal zwei Jahre drangehängt. Also ich sehe das schon. Ich finde die Möglichkeit gut. Ich finde sie ehrlich gesagt auch für Unternehmen nicht schlecht. Das wäre schon etwas, wo ich sagen würde, das ist eine Win-Win-Situation, denn das Unternehmen kann ja auch einfach sagen, nein, wir lassen den Vertrag jetzt auslaufen. Wir hatten die Stelle als eingespart angesehen oder haben schon jemanden, der auf die Stelle neu kommt. Dann macht man es eben nicht. Ja, aber es eröffnet sozusagen ein weiteres Spektrum an Vertragsfreiheit und das ist erstmal gut.
Ja, sehe ich auch so. Also bei meinem Vater zum Beispiel, der wollte sogar auch länger machen und der war, also einfach, weil es ihm Spaß machte, irgendwie da diese Verwaltungstätigkeiten und er hat auch häufig Jüngere angelernt. Nun war er natürlich weit unter seiner Position, weil er aus dem Iran quasi geflüchtet war und hier nicht exakt zu sein, auch wegen sprachlicher Barrieren nicht exakt zu seiner Position eingestellt werden konnte. Aber er war schon wie so eine Art Mentor für die ganzen Auszubildenden und hat sehr viel denen geholfen, irgendwie reinzufinden. Und am Ende ist es wirklich an Bürokratie gescheitert. Also nicht, mein Vater wollte, dieses Klinikum, wo er arbeitete, in Minden-Ostwestfalen wollte. Und es war aber so kompliziert und da wurden so viele Dinge irgendwie vom Betriebsrat und noch dieses und jenes. Und dann wurde das eigentlich quasi gestört. Und ich sehe, ich glaube, mein Vater hätte locker noch 3 bis 5 Jahre eigentlich noch gut dort in Teilzeit denen noch die unterstützen können.
So, Sanas, und jetzt sprichst du ein Thema an, nämlich Bürokratie. Da würde dieses Gespräch jetzt emotional werden, denn das ist einfach gerade im Bereich auch des Arbeitsrechts ein Skandal. Ein Skandal, wie wir uns selber lähmen, wie wir die Unternehmen lähmen, wie der Gesetzgeber es nicht schafft, Bürokratie abzubauen. Seit Jahren. Das Problem liegt auf dem Tisch, alle wissen es. Und statt einiger mutiger Schritte vorwärts wird hier also ein Füßchen maximal vor das andere gesetzt und dann geht man wieder 2 Schritte zurück. Es ist fürchterlich und es ist vor allen Dingen deshalb fürchterlich, weil wir uns vor Augen führen müssen, dass wir über 2 große Themen des Alters sprechen. Das eine ist die Altersarmut und das andere ist die Alterseinsamkeit. Ja, die zu erhöhter Erkrankung führt, die zu Verlust an Lebensfreude führt, bis hin zu Diskussionen. Das geht jetzt aber ganz weit weg zum Thema, die wir auch im Bereich der Sterbehilfe diskutieren im Moment. Ich darf das deshalb sagen, weil ich hier im Aufsichtsgremium der Diakonie in Düsseldorf sitze und sehr spannend ist zu sehen, mit was dort die Mitarbeitenden konfrontiert sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Austausch der Generationen, die Sinnstiftung, die Kommunikation, das sind alles Beiträge zur Strukturierung des Alltags, zur mentalen Gesundheit, zur physischen Gesundheit, zur Integration auch der Generationen in eine Gesellschaft. Und dass solche Dinge dann an Bürokratie scheitern, ist ein Skandal.
Nun können wir ja die Bürokratie erstmal nicht ändern, aber vielleicht hast du ja so Tipps, wie können die Menschen das quasi aktuell mit dieser Gesetzeslage und der Bürokratie trotzdem so gestalten, dass auch eine Entlassung eben tatsächlich, na schön wird sie wahrscheinlich nicht, aber zumindest angenehm.
Also ich bin sehr wohl der Meinung, dass wir bürokratisch viel ändern können. Viel ändern können. Und eins wäre zum Beispiel, wenn jemand nach Renteneintritt finanziell sozusagen versorgt ist, also seinen Rentenanspruch erreicht hat, darum geht es ja immer, dann müsste eigentlich absolute Vertragsfreiheit herrschen. Ja, dann müssten die Parteien sich eigentlich binden und wieder voneinander lösen können mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten oder was, dann besteht eigentlich für Kündigungsschutz überhaupt keine Veranlassung. Ja, also hier haben wir schon mit ganz, ganz starker Lobbyarbeit im Bereich der Gesetzgebungsverfahren zu tun. Jeder Politiker sagt einem hinter der vorgehaltenen Hand, es ist völliger Unsinn, was wir da machen. Aber wir kriegen es politisch nicht durchgesetzt. Also hier muss man einfach sagen, zwischen Wirtschaftlichkeit und Politik gibt es zum Teil große Gräben. Ein anderes Thema ist die Mitbestimmung in Deutschland. Das muss ich jetzt auch wieder sehr aus Unternehmenssicht sagen, die uns lähmt. Ja, und wo wir einfach mal gucken müssen, was bringt eigentlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern was? Und was ist erfolgreiche Lobbyarbeit? Anders kann ich es nicht sagen. Aber zurück zu deiner Frage, wie gehen wir mit den Trennungen um? Claudia, das hattest du vorhin ja auch gesagt. Ja, das finden viele nicht schön. Und es ist, glaube ich, schwierig, auch einer Führungskraft zu verkaufen, dass ein Trennungsgespräch ein wunderbares Ereignis ist, auf das man sich 2 Tage freuen sollte im Vorhinein. Nein, das ist nicht der Fall. Aber wenn sich die Idee in einer Führungskraft durchsetzt, dass zum Führen der Anspruch gehört, die Geführten ganzheitlich wahrzunehmen und während dieses Führungsverhältnisses auch ein Stück weit die Verantwortung zu übernehmen, dadurch dick und dünn zu gehen und auch in diesen schwierigen Phasen sich hinzustellen und zu sagen, jawohl, ich finde es auch nicht schön. Gerne würden wir zusammen weiterarbeiten. Hier ist die und die Situation eingetreten. Lass uns drüber reden. Ja, Kommunikation. Die Hälfte aller Fälle vor Arbeitsgerichten sind Kündigungsschutzprozesse. Auch das lähmt natürlich unsere Gerichte unheimlich. Ja, so. Warum haben wir keine Abfindungslösung? Warum steht's nicht im Vertrag schon drin, wie in allen anderen Ländern dieser Welt eigentlich? Ja, dann würden auch diese Gespräche nicht stattfinden müssen. Aber wir haben es nun mal nicht. Und wenn wir mit dem Kündigungsschutz umgehen müssen, dann müssen wir ein Stück weit immer die Arbeitnehmerin und den Arbeitnehmer abholen. Ja, weil am Ende muss ja immer dann auch eine einvernehmliche Lösung stehen. Übrigens eigentlich aus meiner Sicht eine große Ungerechtigkeit, dass die größten Abfindungen dann immer da zu zahlen sind, wo jemand auf die Barrikade geht und zu Gericht geht und sich wehrt, weil einfach das Risiko sehr stark auf Seiten des Unternehmens ist. Wohingegen die diese Aufwendungen und auch vielleicht emotionale Engagement nicht auf sich zu nehmen bereit sind oder nicht können, dass die dann eben auf jeden Fall finanziell leer ausgehen oder deutlich weniger bekommen. Und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, das passt eigentlich nicht so in die heutige Zeit.
Paul, ich würde gerne noch mal einen Gedanken dazu aufgreifen. Du hast vorhin gesagt, viele Konflikte können vermieden werden oder könnten vermieden werden. Ja. Kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen? Ja, weil also tatsächlich erlebe ich das auch, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, dass sehr lange beobachtet wird und erst dann eine Maßnahme ergriffen wird, wenn das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist, ja, und nicht während es schon am Rand spielt. Also kannst du mal deinen Blick da drauf sagen? Und vielleicht auch gleich die zweite Anschlussfrage. Ich erlebe es oft, dass Leute sich nach einer Kündigung ins Krank melden. Wie kann ich das verhindern, damit umgehen?
Ja, also zum ersten Punkt. Ich habe erfolgreiche Schließungsprozesse begleitet. Da war ein Sozialplan da und dann ist er abgearbeitet worden. Und in einem Fall war es sogar so, dass es keinen Arbeitnehmer gab, der in die Arbeitslosigkeit gegangen ist, weil nach Ablauf der Kündigungsfrist alle neue Jobs hatten, neue Verwendung hatten. Ich habe Schließungen erlebt, da haben von 100 Leuten, ich sag mal 95 geklagt. Ging voll in die Hose. Woran liegt sowas? Man sagt immer ein bisschen demütig, das Arbeitsrecht folgt der unternehmerischen Entscheidung. Aber die unternehmerische Entscheidung muss natürlich das Personal, die HR-Vorgänge vollständig berücksichtigen. Und da ist es gerade im internationalen Kontext natürlich so, dass die Entscheidungen von Menschen getroffen werden, die aus einem anderen juristischen und auch kulturellen Background kommen. Das heißt, dort spielen Personalangelegenheiten nicht die Rolle und erzeugen auch nicht die Kosten, wie das in Deutschland der Fall ist. So. Und dann kommt man in einen Modus des Nachbesserns, ja, des Operieren am offenen Herzen, dann ist alles schon in Gang gesetzt und dann muss plötzlich noch da eine Zustimmung eingeholt werden, noch da eine Anhörung gemacht werden, noch diese Frist abgewartet werden. Das heißt also, ein Hauptgelingen liegt in der Kommunikation ganz im Vorfeld, im Austausch zwischen den Stakeholdern, natürlich auch im sich dann ernst nehmen von dem, was aus Deutschland gesagt wird, was von denen gesagt wird, die da Erfahrung drin haben, dass man also auf sein Personaler, auf seine HRlerin hört in dem Prozess. Ja. Dann gelingen solche Abläufe und solche Strukturierungen in der Regel erfolgreich. Und daran anschließend gleich ein zweiter Punkt. Wenn die erfolgreich sind, dann meldet sich auch keiner krank. Wir haben es im Moment mit einem kranken Höchststand in unserer Geschichte zu tun. Ja, das ist deshalb interessant, weil es mitnichten so ist, dass die Arbeitssicherheit so schlecht wäre. Im Gegenteil, wir haben die höchsten Standards in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja. Das heißt, es handelt sich um Motivationsthemen. So, wie motiviere ich denn Leute, bis zum letzten Tag dabei zu bleiben? Ja, indem ich ihnen schon mal sage, dass ab der Trennung, ab dem Ausspruch der Kündigung oder auch schon im Anbahnen dieser Situation es im Grunde nicht so ist wie vorher. Ja, das heißt also, ich habe Verständnis, wenn die jetzt Zeit brauchen für sich, darüber sich klar zu werden, wie das ist, vielleicht auch zu Hause darüber zu sprechen, vielleicht auch handfest für Zeiten der Bewerbung, des Neuorientierens, des Gespräche-Führens. Ja? Dann kann ich natürlich auch incentivieren, indem ich sage, pass auf, hier gibt es eine Freistellung, hier gibt es einen Bonus nochmal für das Übergeben gewisser Tätigkeiten. Auch da ist die Kommunikation ein und alles. Wenn ich den Mitarbeiter allein lasse mit so einer Entscheidung, er wird jetzt gehen müssen, dann wird er natürlich sich optimieren. Und das Einfachste ist, sich einen gelben Zettel zu holen.
Ja, ich frage mich nur, ich kenne halt auch genug Unternehmen, die halt kleine Mittelständler sind. Da ist es dann oft tatsächlich auch eine Geldfrage, ne? Also es ist teuer, jemanden Abfindungen zu zahlen. Es ist teuer, wenn man halt weiß, ich muss jetzt hier noch 3 bis 6 Monatsgehalt hinterhergeben. Also sozusagen nur mit Geld ist, glaube ich, nicht für alle Unternehmen immer möglich.
Ja, also das ist richtig. Und das muss ich jetzt auch ein bisschen kritisch mir selber gegenüber anmerken. Diese Beispiele zum Beispiel von der Alumni-Gesellschaft oder sowas, das ist ein Konzernthema. Ja, das kann sich natürlich ein Betrieb zwischen 5 und 50 Mitarbeitern nicht leisten. Das ist natürlich Quatsch. Aber, und insofern danke ich dir für diesen Punkt, dass du den auch nochmal ansprichst, denn das ist ja nun mal das Rückgrat unserer Wirtschaft, die mittelständischen Unternehmen. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Erst nochmal ein grundsätzlicher Punkt. Ein Kündigungsschutz, der bei uns ab 10 Personen gilt, sollte meines Erachtens höchstens ab 100 Arbeitnehmern gelten, weil es genau das ist, was du sagst. Es macht überhaupt keinen Sinn für diese Unternehmen, dann bei 20 Mitarbeitern für die Abfindung für einen 19 andere 2 Jahre buckeln zu lassen, bis das alles wieder rein erwirtschaftet wurde bei den sonstigen Kosten, die man hat. Ja, macht keinen Sinn. Ist weder gerecht noch solidarisch. Aber es gibt da auch Möglichkeiten, dass man Trennungen sozusagen etwas kostenneutraler vollzieht. Ich überlege jetzt gerade etwas kritisch, ob ich da ins Detail gehen sollte, denn das ist natürlich ein Stück weit auch das Besteck des Arbeitsrechtlers. Hier müssen wir, und das gehört zur Transparenz und zur Wahrheit auch dazu, müssen wir ganz ehrlich sagen, dass der Gesetzgeber uns die Räume eng macht, was dazu führt, dass man dann ein Stück weit auch tricksen muss. Ja, das gehört zur Wahrheit dazu. Man muss ein Stück weit tricksen. Man muss solche Fälle genauso sorgfältig begleiten, vielleicht sogar noch sorgfältiger begleiten, als es in einem großen Unternehmen der Fall ist, wo sowas dann auch manchmal so ein bisschen untergeht oder mit so einer gewissen Welle dann rausgeschwemmt wird. Nein, solche Fälle muss man sehr individuell sich anschauen. Und auch hier oder hier besonders muss man sich vor allem die rentennahen Jahrgänge anschauen, die schon älter sind, da wieder mit staatlichen Möglichkeiten schauen, was kann man überbrücken, wie kann man damit umgehen. Manchmal ist es auch eine Idee, die dort vielleicht noch nicht so da ist, also dass man zum Beispiel ein Jobsharing macht. Das ist jetzt neulich in 2 Fällen sehr gut gelungen, dass man also 2x50% macht. Da hat man auch eine Stelle eingespart, ja. Dass man jemanden vielleicht auch weiterentwickelt, dass man sagt, wir sparen die Stelle jetzt nicht Ende des Jahres ein, sondern erst Ende nächsten Jahres, haben aber hier die Chance, nochmal dann durch einen zusätzlichen Abschluss, den diese Person macht, ihn zu qualifizieren, um auf dem Arbeitsmarkt dann eine nächste Stufe zu erreichen. Insofern, wenn ich Tricksen sage, dann meine ich eigentlich kreative Ideen, die sich ausschließlich im Bereich des Legalen befinden, aber einfach den Fokus erweitern und einem Unternehmer, der in einer kleineren Struktur tätig ist und dadurch natürlich sich auch noch mehr auf Produktivität, auf Vertrieb und so weiter konzentrieren muss, der vielleicht in diesem Bereich nicht so bewandert ist wie eine hochbesetzte HR-Abteilung, ja, dass man dem unter die Arme greift und hilft und sagt, schau, wenn wir uns deine Truppe angucken, diese Mitarbeiterin, da könnte man das und das machen, muss es denn der sein, kann es nicht auch sie sein und so weiter. Ja, also eine sehr individuelle Lösung dann anstreben.
Noch eine letzte Frage von meiner Seite zumindest und dann darf Claudia auch ihre Frage noch stellen, wenn sie noch hat, ist, ich merke, wie in diesen, insbesondere übrigens kleinen Mittelständlern, dass teilweise sehr hands-on, würde ich das jetzt nennen, irgendwie gelöst wird und die Verträge nicht immer geprüft sind von Anwälten. Und ich hatte neulich so 2-3 Beispiele, wo ich irgendwie dachte, oh Gott, da widersprechen, also ich bin kein Jurist und habe schon erkannt, da widersprechen sie schon einige Paragraphen im Arbeitsvertrag. War jetzt nichts Schlimmes, aber dennoch, es ist ja blöd, wenn das so ist, weil im Zweifelsfalle wird, wenn es vom Kadi landet, vom Richter landet, dann sagt er natürlich irgendwie so, Entschuldigung, ne, was haben Sie denn da hier verzapft? Würdest du sagen, es sollte immer jeder Arbeitsvertrag unbedingt auch von Anwälten geprüft werden. Also nur weil du Anwalt bist in einer Kanzlei, heißt ja nicht, dass du das jetzt machst, damit alle bei dir Reihe und Glied stehen. Natürlich, wer will, kann natürlich bei Jones Day irgendwie Paul de Brugge sich anschauen und nochmal da ja, sich einen Rat holen. Aber so allgemein.
Wir müssen sehen, dass im Arbeitsrecht die Vertragsfreiheit ja sehr, sehr stark beschränkt ist. Ja? Also wer stellt den Arbeitsvertrag? Das macht der Arbeitgeber. So, der würde den typischerweise ja so gestalten, dass es zu seinen Gunsten geht. Da ist ganz, ganz wenig Raum. Die Sachen, die sozusagen zugunsten des Arbeitgebers geregelt werden können, sind stark beschränkt. Das hat auch seinen Sinn und hat was zu tun mit diesem Ungleichgewicht auch in der Verhandlungsmacht. Nicht wahr? Wenn man sagt, also ein Vertrag ist eigentlich nur dann richtig angemessen, wenn beide Vertragsteile auf Augenhöhe miteinander verhandeln, da muss man fairerweise sagen, dass das im Arbeitsrecht regelmäßig nicht der Fall ist. Es gibt Ausnahmen, aber die Regel ist so. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, den sich dann die Unternehmen natürlich fragen, wieso brauche ich dann überhaupt einen Arbeitsvertrag? Und dann kann man relativ zügig zu einem Punkt kommen, wo man sagt, dann ist es ja auch eigentlich gar nicht so wichtig, was ich reinschreibe. Und dann, weil ich werde ja immer auf das Gesetz hier zurückgeworfen. Und dann hat der Arbeitsvertrag eigentlich manchmal eher die Funktion, abzuschrecken oder bestimmte Dinge, die so sind, weil sie so sind, von Gesetzes wegen, nochmal in besonderer Weise in den Fokus zu rücken. Gibt ja durchaus so 2-3 Gesetze auch, die den Arbeitnehmer bei seiner Pflicht packen. Also hat so eine Signalwirkung, weil der Arbeitgeber weiß, wenn es kritisch wird und wir vor Gericht sind, dann gilt sowieso eigentlich das Gesetz. Das ist mal eine grundsätzliche Aussage zum Thema Arbeitsvertrag. Das andere ist, gerade wenn es dann an Verträge geht, die ein Stück weit individueller sind, da spielt vor allem die variable Vergütung immer eine Rolle, da lohnt es sich auf jeden Fall schon, den Arbeitsvertrag genau anzuschauen. Wie setze ich Ziele? In welchen Rhythmen setze ich Ziele? Wer setzt die Ziele? Oder werden die Ziele vereinbart? Was wird dann genau gezahlt? Was wird gezahlt, wenn der Mitarbeiter kündigt? Was wird gezahlt, wenn das Unternehmen kündigt und so weiter? Also in diesen Bereichen, wo auch die wirtschaftliche Bedeutung des einzelnen Arbeitsverhältnisses dann nochmal stärker anwächst, da sollte man dann drauf schauen. Also Faustregel, je größer das potenzielle Risiko, desto eher muss man sich dann auch mit dem einzelnen Vertrag befassen.
Paul, mit Blick auf die Uhr, weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, also ich glaube, wir können das Thema noch lange fortführen, aber vielleicht leite ich mal zu unserer Abschlussfrage über, die Sanas und ich jedem Gast stellen und die lautet, was ist dein größter Fehler, von dem anderen am meisten lernen können oder eher der Fehler, von dem andere am meisten lernen können?
Ja, das ist eine spannende Frage. Die müsste man eigentlich im Vorfeld zugeschickt bekommen, damit man sich tiefer Gedanken drüber macht. Zumal ich sagen kann, dass für mich das gilt, was für eigentlich alle gilt. Wer viel macht, macht auch viel falsch. Ja. Also ich glaube, eine Sache, die einfach zwangsläufig im Arbeitsleben passiert und auch mir passiert ist, ist, dass man sich in einem Einzelfall mal nicht so richtig vorbereitet hat und dann kalt erwischt wird. Und das ist was, was einen nicht nur ärgert, sondern auch dann dauerhaft motiviert, immer noch mal hinzugucken. Und zwar nicht unbedingt nur am Abend vorher, sondern wirklich auch im Vorfeld die Dinge noch mal dreht und wendet. Und was ich auch gelernt habe, ist bei dieser Vorbereitung, die also total wichtig ist, ja, und zwar in jedem Einzelfall und sei ja noch vermeintlich so klein, ja, auch da in die Kommunikation zu gehen, in den Austausch zu gehen, den Mandanten zu fragen, was er will, ja, die Gegenseite zumindest hypothetisch mal im Geiste zu fragen, was sie vielleicht wollen könnte, um hier zu einem Ausgleich zu kommen. Und dann auch im Kollegenkreis, ja, die Kollegin im nächsten Zimmer einfach nochmal zu fragen, hör mal ganz kurz, dieser Sachverhalt, was würdest du sagen? Oder was wäre deine spontane Idee dazu? Ja, das hilft, das macht Freude, das motiviert. Und das ist auch was, was man sozusagen mit zunehmender Lebenserfahrung oder Arbeitserfahrung dann auch immer weiter automatisiert. Aber am Ende ist es das, und das sage ich jetzt ganz persönlich, was mich auch täglich wieder morgens aus dem Bett holt und ins Büro fahren lässt oder zu sonstigen Einsatzorten, zu den Gerichten dieser Welt. Die Vorbereitung, das Eindenken in einen Fall, in eine Situation, wie kann ich hier am besten helfen, wie kann ich am besten eine Win-Win-Situation herstellen, damit die Lösung auch tragfähig ist. Denn eins ist im Arbeitsrecht ganz zentral, die allermeisten Lösungen sind eben einvernehmliche Lösungen, sind Vergleiche und die sind dauerhaft tragfähig, sie sind immer das Bessere als ein Urteil oder eine einseitige Lösung. Und diese Vergleiche führen dann dazu, dass dauerhaft ein Feuer gelöscht wird, ein Konflikt befriedigt
wird. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Super. Entschuldige, Claudia, wenn dir ins Wort gefallen. Das war keine Absicht.
Ich wollte mich auch nur bedanken, ja, und habe gedacht, ich fühle mich gleich wieder in meinem Perfektionismus motiviert. Ja.
Noch mehr vorbereitet.
Ich danke euch. Es hat viel Freude gemacht.
Ja, fanden wir auch. Vielen Dank. Ja, und wer bisher zugehört hat, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns immer über das Feedback oder auch Vorschläge für neue Themen. Bis bald.
Bis bald. Vielen Dank, Paul. Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.